NDR Info. Themen des Tages.
Die Themen des Tages an diesem Freitag. GEAS, die neuen europäischen Asylregeln sind in Kraft. Wir berichten und kommentieren. SpaceX, der größte Börsengang der Geschichte. Wie macht sich die Aktie von Elon Musk am ersten Börsentag? Dann zwei Themen aus dem Norden. Hamburgs Flughafen, nach der Räumung wieder offen und Neues vom Wahl. Wir haben es gerade schon gehört, die Tracker-Daten liegen jetzt vor. Und der Nachruf auf David Hockney, seine Poolbilder bleiben, auch wenn der große englische Maler nun gestorben ist. Die Themen des Tages mit Gerd Wolf, einen schönen guten Abend. Wir beginnen in Berlin. Dass es nicht einfach wird mit der Reform des deutschen Gesundheitswesens, das ahnen wir seit langem. Hat sich wieder gezeigt heute, als der Bundestag die geplanten Veränderungen für die gesetzlich Versicherten debattiert hat. Nina Wagen, die Gesundheitsministerin, hatte ihren Entwurf nachvollziehbar begründet. Sie hatte argumentiert, dass ohne Kürzung das gesetzliche Kassenwesen schlicht pleite sei. Doch die Kritik an ihren Plänen kam prompt von der Opposition im Parlament, das ist der Job, aber vor allem auch aus den Bundesländern. Uwe Berndt hat die Diskussion in Berlin verfolgt.
Selten war sich die Opposition im Bundestag so einig wie heute. Tenor, dieses Reformgesetz gehe vor allem zulasten der Versicherten. Gesundheitsministerin Nina Wagen sieht das natürlich anders. Schließlich muss eine Finanzlücke von 19 Milliarden Euro geschlossen werden. Und das sei eben auch im Interesse der Versicherten.
Mit dem Gesetz wollen wir verhindern, dass die Beitragssätze immer weiter steigen. Und das ist ja kein Selbstzweck. Wir wollen die Bürger entlasten und wir wollen, dass die Unternehmen mehr Planungssicherheit haben, statt von immer weiter steigenden Sozialbeiträgen ausgebremst zu werden.
Einnahmen und Ausgaben ins Gleichgewicht bringen und nur noch Leistungen finanzieren, die nachweislich einen medizinischen Nutzen haben. Diese beiden Grundsätze bezeichnet die Ministerin als Kern ihrer Reform. Konkret bedeutet das für die Patienten zum Beispiel keine Erstattung mehr für Homöopathie, höhere Zuzahlung für Medikamente in der Apotheke, die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern wird eingeschränkt und vieles mehr. Doch wo bleibt die Verantwortung des Bundes? Die alte Forderung lautet, versicherungsfremde Leistungen sollten nicht von den Patienten gestemmt werden, sondern aus Steuermitteln, zum Beispiel die Krankenkassenbeiträge für Bürgergeldempfänger. Durchaus berechtigt, findet auch die Ministerin. Und sie verspricht, die Regierung will sich künftig an diesen Kosten beteiligen, zunächst mit 250 Millionen Euro. Das sei nicht viel, aber immerhin ein wichtiges Zeichen, findet sie.
Und dieses Bekenntnis ist wichtig. In der Vergangenheit hat man sich das schon oft vorgenommen, auch zu Zeiten, als die Finanzen noch besser ausgesehen haben und man hat es nie gemacht und jetzt tun wir es.
Doch Eindruck bei der Opposition macht sie mit diesem Versprechen nicht. Im Gegenteil, die einhellige Kritik lautet, das sei viel zu wenig. Der AfD-Abgeordnete Martin Sichert.
Frau Ministerin, wenn Sie sich hier hinstellen und die 250 Millionen für Bürgergeldempfänger als großen Erfolg verkaufen, sollten Sie den Bürgern auch sagen, dass der Bund zugleich seinen Zuschuss um 2 Milliarden streicht.
Ministerin Wagen betont, das Gesetz verlange allen Gruppen etwas ab, aber niemanden etwas Unzumutbares. Auch Krankenhäuser, Ärzte und Pharmaindustrie müssten ihren Sparbeitrag leisten. Doch alle Oppositionsparteien bestreiten, dass dieses Konzept ausgewogen sei. Der grüne Abgeordnete Janosch Dahmen zum Beispiel befürchtet, die Versorgung der Patienten sei in Gefahr.
Sie ziehen der hausärztlichen Versorgung den Boden unter den Füßen weg, bevor Sie ein Primärarztsystem eingeführt haben. Die psychotherapeutische Versorgung, die Hebammen, all das, was Grundzusammenhalt in diesem Land ausmacht, wird durch dieses Gesetz in den Würgegriff genommen, einer Politik, die schlecht gemacht ist.
Der SPD-Abgeordnete Christoph Pantazis verteidigt das Gesetz, es müsse jetzt gehandelt werden und er versucht, die Wogen zu glätten. Denn noch ist das Gesetz nicht beschlossen, es gäbe noch viel Beratungsbedarf und diese Chance sollten die Abgeordneten nutzen.
Unsere Krankenhäuser, unsere Arztpraxen, unsere Therapeutinnen und Therapeuten, unsere Pflegekräfte und alle Beschäftigten im Gesundheitswesen leisten Tag für Tag Außergewöhnliches. Sie verdienen Respekt und sie verdienen politische Entscheidungen mit Augenmaß. Deshalb werden wir die Beratungen nutzen, um sicherzustellen, dass notwendige Konsolidierungsmaßnahmen nicht zulasten der Versorgung gehen.
Gesprächsbedarf gibt es offenbar noch reichlich. Nach der ersten Lesung im Parlament werden sich nun die Ausschüsse damit befassen und Experten anhören. Auch die Bundesländer fordern bereits Änderungen an dem Gesetz. Es soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden.
Ist es ein Meilenstein und das Ende der Dysfunktionalität in der Asylpolitik, wie der Innenminister versichert? Oder ist GEAS nur dazu da, Flüchtlingen den Schutz zu verwehren, der ihnen zusteht, wie zum Beispiel die evangelische Kirche kritisiert? Am Ende wird die Praxis zeigen, ob das neue gemeinsame europäische Asylsystem funktioniert. Seit heute ist GEAS in Kraft, das die Verfahren an Europas Außengrenzen neu regeln und so beitragen soll, Fluchtbewegungen besser ordnen zu können. Was heißt GEAS im Einzelnen? Und die ersten Reaktionen, zusammengefasst von Andreas Meyer-Feist aus Brüssel.
Seit Mitternacht gelten die neuen Asylregeln. Im Zentrum schnellere Verfahren und schnellere Abschiebungen. Vor allem aber sollen die EU-Staaten in diesen Fragen mehr mit als gegeneinander arbeiten. Zufrieden der zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner aus Österreich.
Ein sehr guter Tag für Europa. Es ist wirklich ein Meilenstein heute. Es ist zwar der Beginn natürlich auch, es ist nicht das Ende.
Beschlossen wurden die neuen Regeln schon vor längerem. Nun ist die zweijährige Übergangsfrist abgelaufen, die es für viele EU-Gesetze gibt, um Zeit für die Umsetzung zu haben. Die meisten EU-Länder haben die neuen Regeln aber noch nicht vollständig in Kraft gesetzt. Damit rechnet die EU-Kommission in den kommenden Monaten.
Und dann werden wir, glaube ich, im Herbst schon ein bisschen mehr Gefühl dafür bekommen, wie es funktioniert, eben wo wir noch nachjustieren müssen.
Die Bundesregierung hat den Asylpakt aber schon pünktlich in nationales Recht übertragen. Bundestag und Bundesrat hatten schon im Frühjahr den Brüsseler Vorgaben zugestimmt. Deutschland gehört zu jenen Ländern, die die neuen Regeln sehr strikt umsetzen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, erklärte im Bundestag, die neuen Gesetze richten sich auch gegen die unkontrollierte Weiterreise von Geflüchteten von einem EU-Land in ein anderes.
Dort wird eindeutig geregelt, dass man kein Wahlrecht, kein freies Wahlrecht innerhalb der Europäischen Union hat, wo man Leistungen beanspruchen kann.
Neue Prüfzentren gibt es an den Flughäfen, zum Beispiel am Flughafen Berlin-Brandenburg. Auch in Frankfurt, München und Stuttgart sollen derartige Einrichtungen ihre Arbeit aufnehmen. Dort soll die Identität der Menschen und ihre Herkunft geprüft werden. Potenzielle Gefährder sollen schneller identifiziert werden. Es gibt aber auch gewisse Erleichterungen im neuen Asylsystem. Asylsuchende dürfen künftig schon nach 3 Monaten Aufenthalt arbeiten, es sei denn, sie verschleiern ihre Identität. Geflüchtete Kinder bekommen einen leichteren Zugang zu normalen Schulen. Auf eine spürbare Entlastung hoffen vor allem jene EU-Länder, an deren Küsten viele Migrantinnen und Migranten ankommen. Bislang tragen vor allem Mittelmeerländer die Hauptlast. Zypern und Griechenland stehen unter dem enormen Druck der Migration, erklärte Griechenlands Asylminister Anastasios Plevris. Nun können wir hoffen, dass mit der gemeinsamen europäischen Politik die Prioritäten neu geordnet werden. Rückkehr und der Schutz unserer Grenzen werden an erster Stelle stehen. Künftig soll die EU-Kommission festlegen, welche Staaten Unterstützung brauchen. Andere Länder können dann Geflüchtete übernehmen oder finanzielle Hilfe leisten. Eine Pflicht zur Aufnahme gibt es nicht. Schon an den Außengrenzen vor der Einreise in die EU soll künftig geprüft und abgelehnt werden, wer wenig Chancen auf Asyl hat, in geschlossenen Einrichtungen. Kirchen- und Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Reform, vor allem die Schnellverfahren. Und auch Familien mit Kindern könnten nicht mehr angemessen versorgt werden.
Im Grunde seit der großen Fluchtbewegung aus Syrien hatten die EU-Staaten um eine Reform des Asylsystems gerungen. 2024 gab es dann die Einigung und nun ist die Reform der europäischen Asylvorgaben überall in Kraft. Und jetzt der Kommentar von Katrin Schmidt aus Brüssel.
NDR Info. Die Meinung.
Für die EU, das darf man nicht unterschätzen, ist es wirklich ein großer Tag. Denn seit bald 10 Jahren ist die Migration ein vergiftetes Politikfeld, das die Länder entzweit. Und dennoch ist zuletzt der große Kompromiss gelungen. Jetzt ist er rechtskräftig. Und die ersten Etappen, die wirken wirklich ermutigend. Aktuell rund 40% weniger irreguläre Einreisen als im Vorjahr und deutlich weniger Asylanträge. Die Richtung stimmt, aus Sicht der meisten. Aber Vorsicht, das Ganze ist ein Marathon und die schwierigste Etappe, die beginnt erst mit der praktischen Umsetzung. Denn wichtige Staaten wie Italien oder Griechenland haben noch längst nicht die versprochene Anzahl an Plätzen für schnelle Asylverfahren an der Mittelmeerküste errichtet. Und auch Deutschland hinkt hinterher, wenn es um die schnellen Asylverfahren an den Flughäfen geht. Während stattdessen viel Energie in umstrittene Grenzkontrollen fließt. Hinzu kommt ein altbekanntes Problem. Mangelnde Solidarität. Im Asylpakt haben sich die EU-Staaten verpflichtet, besonders belastete Länder zu unterstützen durch die geregelte Übernahme von Geflüchteten oder durch finanzielle Hilfe. Nun, wo es konkret wird, ducken sich die meisten weg. So wird's aber nicht funktionieren. Hier müssten alle Staaten nochmal Tiefluft holen, bevor man sich an anderer Stelle verrennt. Denn bevor nun diese neuen Asylregeln ins Laufen kommen, ist man gedanklich schon mindestens 3 Schritte weiter. Asylzentren in Drittstaaten, sie wirken wie die Trophäe der Stunde. Abgelehnte Asylbewerber, die nicht schnell genug in ihr Heimatland abgeschoben werden können, sollten doch in Zentren etwa in Ruanda, Uganda oder Mauretanien auf ihr weiteres Schicksal warten. Das ist aus meiner Sicht Polittheater und ein Symbol dafür, dass viele Verantwortliche die Herausforderung Migration am liebsten auslagern wollen, nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Der Preis ist aber zu hoch. Bedenken von Menschenrechtsorganisationen werden schon jetzt kaum gehört. Und mit den angedachten Return Hubs irgendwo auf der Welt machen wir uns zudem abhängig von autokratischen Staaten und der geopolitisch immer instabileren Lage. Deshalb, der Start des neuen Asylkurses ist gelungen. Jetzt aber sollte Europa aufpassen, dass es nicht aus der Kurve fliegt.
Katrin Schmidt kommentierte in den Themen dieses Freitags. Elon Musk ist der erste Billionär der Geschichte. Sein Unternehmen SpaceX ging heute an die Börse mit den ganz großen Versprechungen von Zukunft, KI und Menschen auf dem Mars. Viele Anleger glaubten den Visionen. Bei 135 US-Dollar lag der Einstiegskurs. Die Aktie war vielfach überzeichnet. Samuel Jakisch aus den USA über SpaceX an der Nasdaq, der US-Technologiebörse.
Es ist der größte Börsengang der Geschichte. Zum Handelsstart an der US-Technologiebörse Nasdaq wurde die Aktie von SpaceX mit mehr als 170 Dollar indiziert. Das übersteigt deutlich den von SpaceX zuvor selbst festgelegten Ausgabepreis. Ein erster offizieller Aktienkurs von SpaceX wird erst gegen Abend deutscher Zeit erwartet. Durch den Verkauf der Anteile nimmt SpaceX auf einen Schlag mindestens 75 Milliarden US-Dollar ein. Das Unternehmen insgesamt wird mit fast 1,8 Billionen US-Dollar bewertet. Firmenchef Elon Musk wird dadurch zum ersten Billionär der Welt. Das Unternehmen SpaceX hat im vergangenen Jahr mehrere Milliarden Verluste gemacht, vor allem mit seiner Raumfahrtsparte. Die Anleger wetten allerdings auf die Zukunft des Unternehmens und die Vision seines Geschäftsführers Elon Musk. SpaceX gibt an, sein Satellitennetzwerk Starlink ausbauen zu wollen, das auch entlegene Winkel der Erde mit Breitbandinternet versorgen soll. Außerdem investiert SpaceX massiv in den Ausbau von künstlicher Intelligenz. Elon Musk plant mit SpaceX nicht weniger als KI-Rechenzentren im Weltall und die Besiedelung des Planeten Mars. Elon Musk selbst hält mindestens 80% der stimmberechtigten Anteile des Unternehmens. Er ist zugleich Geschäftsführer und Vorsitzender des Kontrollgremiums, vereint also Entscheidungs- und Aufsichtsfunktion in seiner Person.
Die Pläne sind groß. Der Hype im Vorfeld zu diesem Börsengang war riesig, aber deutlich vernehmbar waren eben auch kritische Stimmen. Verspricht Musk am Ende mehr, als er halten kann? Wie viel Risiko steckt in diesem Börsengang? Was sagen Aktienprofis? Anne Göpfert aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt.
Anleger setzen darauf, dass SpaceX der nächste große Börsenstar wird. Doch genau diese Erwartung ist riskant. Denn SpaceX ist eine Wette auf mehrere Zukunftsmärkte zugleich, warnt Stefan Kemper, Chefanlagestratege von BNP Paribas Wealth Management.
SpaceX ist interessanterweise eben nicht nur ein Raumfahrtunternehmen, sondern es ist eigentlich ein Technologiekonglomerat. Der Börsengang umfasst zum Beispiel X, also die Firma, die wir früher als Twitter kannten, das Satellitensystem Starlink und natürlich auch die originäre Raumfahrtsparte.
Das wirtschaftliche Herzstück ist derzeit Starlink, also das Satelliteninternetgeschäft. Es wächst stark und verdient Geld. Das Raumfahrtgeschäft und vor allem die neue KI-Sparte sind dagegen deutlich riskanter. Trotzdem steckt gerade dort viel Fantasie. Elon Musk will mit SpaceX auch die Infrastruktur für künstliche Intelligenz liefern, bis hin zu Rechenzentren im All. Digitalexperte Robert Fiege sieht darin einen möglichen Vorteil.
Und wenn Sie letztlich Rechenzentren ins All verlegen können, können Sie dort, ja, natürlich mit anderen Risiken, die im All existieren, aber doch sehr günstig Strom produzieren. Kühlung haben Sie dort auch umsonst. Dort löst letztlich SpaceX eine Energie- und auch eine, sagen wir, Regulationskrise der KI der Zukunft.
Solche Zukunftsfantasien sind ein wichtiger Teil der SpaceX-Story. Ein Risiko ist der extrem niedrige Streubesitz. Trotz des Rekordvolumens gelangt zunächst nur ein kleiner Teil der Aktien überhaupt an den Markt. Weniger als 5% von SpaceX sollen frei handelbar sein. Das kann den Kurs anfangs stützen, weil viele kaufen wollen, aber nur wenige Aktien verfügbar sind. Später könnte sich dieser Effekt aber drehen, warnt Stefan Kemper von BNP Paribas.
Die aktuellen Eigentümer dürfen allerdings in den nächsten 6 Monaten einen Großteil der übrigen Anteile verkaufen. Und das könnte halt zu einem anhaltenden Druck auf der Aktie führen und es der Aktie somit dann auch schwer machen, zur Kursrakete zu werden.
Für Anleger heißt das, SpaceX gilt zweifellos als eines der faszinierendsten Unternehmen der Welt. Aber bei dieser Bewertung kaufen sie nicht nur das heutige Geschäft. Sie kaufen auch die Erwartung, dass Elon Musk gleich mehrere Zukunftswetten gewinnt. Satelliteninternet, Raumfahrt, KI und Rechenzentren im All. Und genau darin liegt das Risiko.
Nach Norddeutschland. Der Hamburger Flughafen musste am Vormittag teilweise geräumt werden. Ein, wie es hieß, Sicherheitsvorfall. Inzwischen ist der Einsatz beendet. Der Betrieb wurde wieder aufgenommen. Meine Kollegin Friederike Hoppe aus der Norddeutschland-Redaktion hat das alles verfolgt den Tag über. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, was denn mittlerweile über den Vorfall bekannt ist.
Ja, das sah zunächst erstmal ziemlich unübersichtlich aus und es herrschte Chaos. Denn der Flughafen musste binnen kurzer Zeit evakuiert werden. Die Stimmung unter den Passagieren war ziemlich gereizt. Es bildeten sich zum Beispiel lange Schlangen in der Abflughalle und es waren Durchsagen zu hören, dass es zeitweise keine Abflüge gibt und Flugverspätungen von bis zu 3 Stunden vorkommen.
Und was war genau die Ursache?
Ja, da wissen wir inzwischen, dass ein Mann am Morgen offenbar versehentlich einen Notknopf betätigt hat und dadurch ohne Sicherheitskontrolle in einen gesicherten Bereich gelangt ist. Das ist der Bereich hinter den Sicherheitskontrollen. Die Bundespolizei konnte zunächst nicht ausschließen, dass von ihm oder möglichen Gegenständen eine Gefahr ausgeht. Und deswegen räumten die Einsatzkräfte den Sicherheitsbereich und durchsuchten ihn. Das bedeutete aber auch, alle Passagiere mussten den Bereich hinter den Kontrollen verlassen. Selbst Fluggäste, die bereits in startbereiten Maschinen saßen.
Und am Ende, welche Folgen hatte das bis jetzt für den Flugverkehr in Hamburg?
Ja, der Flugverkehr war für mehrere Stunden eingeschränkt. Das heißt, viele Flüge starteten verspätet, einige fielen sogar ganz aus. Die Bundespolizisten haben den Mann im Sicherheitsbereich inzwischen identifiziert und ihn vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass er den Alarm versehentlich ausgelöst hat. Und inzwischen hat der Flughafen die Sicherheitskontrollen wieder geöffnet und nimmt den Betrieb schrittweise wieder auf.
Friederike Hoppe berichtete. Nun ist es amtlich. Der Wahl. Genau, die Wahlkuh lebte noch mindestens 4 Tage, nachdem sie das Transportvehikel ihrer vermeintlichen Retter verlassen hatte. Sie schwamm dann noch 215 Kilometer durch die Nordsee. Das ergaben die Daten des Trackers, den das private Rettungsteam am Tier befestigt hatte. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus hat die Auswertung des Trackers heute veröffentlicht. Wolfram Dietrich.
Es ist ein augenscheinlich recht zufriedener Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, der heute vor den Mikrofonen und Kameras sitzt. Er präsentiert die ausgewerteten Bewegungsdaten des Buckelwals und seine eigenen Schlussfolgerungen daraus für den Rettungsversuch.
Der Rettungsversuch war aus unserer Sicht rechtlich und fachlich vertretbar.
Till Backhaus sieht sich und die Privatinitiative in den Entscheidungen von damals bestätigt. 215 Kilometer habe der Wal laut den Daten noch zurückgelegt nach dem Transport von der Ostsee in die Nordsee und seiner Freisetzung am 2. Mai. Umhergeschwommen und getaucht sei er, auch zurück in die Ostsee habe er schwimmen wollen. 215 Kilometer, der Direktor des Deutschen Meeresmuseums Stralsund, Burkhard Baschek, bewertet das so.
Das ist, sag mal, erstaunlich viel in dem Sinne, dass er doch ein bisschen auf Strecke selber zurückgelegt hat. Wenn man sich aber dann die Strecke und die Geschwindigkeit des Wals anschaut, dann sind das schon Hinweise darauf, dass der Wal in einem deutlich geschwächten Zustand war.
Und dieser geschwächte Zustand hatte Folgen. Die letzten Daten lieferte der Tracker am 7. Mai. Daraus folgert der Minister, dass das Tier noch 4 oder 5 Tage nach der Freisetzung gelebt hat.
Nach heutigem Erkenntnisstand gibt es keine belastbaren Hinweise auch darauf, dass im Zusammenhang mit dem Transport ohne der Freisetzung unmittelbar diese Maßnahmen zum Tod oder zu Gefahren beigetragen haben sollten.
Bergung und Freisetzung des Wals bezeichnet er als erfolgreich, wenngleich er auch einräumt.
Auf der anderen Seite hat er die Chance, dieser Wal nicht nutzen können.
Zuletzt geäußerte Vorwürfe sieht Backhaus widerlegt, was zum Beispiel den Gesundheitszustand des Wales angeht. Wissenschaft und Forschung holt er jetzt wieder ins Boot. Aufarbeitung müsse nun stattfinden. Auch dann, wenn weitere Ergebnisse vorliegen, etwa von den entnommenen Organ- und Gewebeproben, um dann auch die Todesursache eindeutig feststellen zu können. Und Backhaus blickt heute auch in die Zukunft. Da müsse sich in Deutschland etwas ändern.
Deutschland war und ist auf eine Großwalstrandung eines lebenden Wals nicht vorbereitet gewesen. Es fehlen Standards, es fehlen eingespielte Abläufe und die Zuständigkeiten im Übrigen von Bundesebene runtergebrochen auf Länderebene waren nicht ausreichend definiert.
Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe werde Mitte kommender Woche ihre Arbeit aufnehmen und bis Ende des Jahres erste Vorschläge machen. Das stößt beim Deutschen Meeresmuseum in Stralsund auf großen Zuspruch. Burkhard Baschek.
Wir bieten es an, dass wir mit dabei sind und das mitgestalten. Das ist eine Sache, die jetzt erstmal bei den Umweltministerien natürlich dann liegt, um das Ganze auch voranzutreiben. In jedem Fall hoffen wir sehr stark, dass natürlich durch die wissenschaftliche Expertise dort auch eine entscheidende Rolle spielt. Natürlich wären wir vom Deutschen Meeresmuseum auch bereit, damit zu wirken.
Fest verabredet sei das aber bisher noch nicht.
Seine Bilder gehören zu den Ikonen der modernen Kunst. David Hockney hat sonnendurchflutete Swimmingpools gemalt, kalifornische Landschaften, alles in intensiven Farben. Der britische Künstler galt als einer der einflussreichsten Maler der Gegenwart. Kurz vor seinem 89. Geburtstag ist er nun in London gestorben. Der Nachruf von Franziska Hoppen.
Farbe sei etwas Fröhliches, sagte David Hockney einmal im hohen Alter, der Künstler mit der Hornbrille und den bunt karierten Anzügen, und seine Kunst solle fröhlich sein.
Color is a joyful thing. I want my art to be joyful, actually.
Vielleicht auch, weil Hockney in den Hungerjahren der Nachkriegszeit aufwuchs, geboren 1937 als eines von 5 Kindern. Er habe schon früh gewusst, er wollte Künstler werden.
From about 8 years old, I wanted to be an artist.
Und so beschäftigte sich der Student am Royal College of Art erst mit abstraktem Expressionismus, später faszinierte ihn Pop-Art. Doch in den 60ern zog Hockney aus dem grauen Großbritannien nach Los Angeles in den USA und fand dort sein Paradies. Licht, Freiheit und die Möglichkeit, seine Homosexualität zu erforschen. Es hat die Energie der USA mit einem Hauch von Mediterranem. Mit seinen farbenfrohen und lichtdurchfluteten Bildern von schimmernden Swimmingpools wurde Hockney dann bekannt. Das Licht aus Spiel und bunter Farbe, sein Markenzeichen. Was mir daran besonders gefallen hat, war die gewisse Absurdität, etwas zu malen, das nur eine Sekunde lang zu sehen ist, während ich allein für den Spritzer 7 Tage gebraucht habe. Sein wohl bekanntestes Werk, A Bigger Splash, zeigt einen dieser blauen Pools vor Palmen und sonnigem Himmel, in den gerade jemand hineingesprungen sein muss, denn das Wasser spritzt im hohen Bogen und durchbricht die Stille. Alex Farquharson, Direktor der Kunstgalerie Tate Britain. Wenn man an die übrigen berühmten Poolgemälde denkt, sind sie wie Liebesbriefe an Südkalifornien und an das freizügige, schwule Leben, das er dort in der Sonne führen konnte. Hockneys Bilder faszinieren bis heute. Der Auktionator bei Christie's in New York kam 2018 kaum hinterher, als sich die Gebote für das Gemälde Porträt eines Künstlers, Pool mit 2 Figuren, sekundenschnell in die Höhe schraubten. Der Zuschlag fiel bei 90,3 Millionen US-Dollar. Damit hatte Hockney zeitweise den Titel als weltweit teuerster lebender Künstler inne. Er sehe sich die Dinge eben ganz genau an, sagte Hockney einmal. An einer Pfütze etwa könne er sich erfreuen, wo andere nur Regen säen.
I do look closely. Things. I can look at a puddle and get pleasure out of them. Most people think it's just raining, don't they?
Auch am Fotografieren probierte sich der Künstler, doch die Linse könne die Schönheit der Dinge und die Weite einfach nicht richtig einfangen.
The camera can't get the beauty of this. It just can't get the space, the thrilling space I'm in.
Dafür freundete Hockney sich ab 2010 mit dem iPad an, zeichnete darauf Landschaftsbilder und den Wechsel der Jahreszeiten. Kunstkritiker lobten Hockneys Experimentierfreudigkeit und seine Neugier auf neue Medien, auch im hohen Alter. Er mache einfach immer weiter, erzählte er einmal einem Journalisten, bis zum Schluss.
You just go on and on.
Ich mache immer weiter, bis ich umfalle.
Till you fall over.
Is that your plan?
Das ist Ihr Plan?
I'm still a smoker. I mean, I just
noch rauche ich. Irgendwann falle ich um. Das macht mir nichts aus.
I don't mind.
David Hockney ist gestorben. Franziska Hoppen mit dem Nachruf. Und zwar die Themen des Tages an diesem Freitagabend mit Gerd Wolf. Einen schönen Tag noch.